Wenn du nichts weißt, aber eines weißt du schon. Pflegekraft möchtest du nicht sein? Stella Vitalis und Casamia präsentieren mit dem Pflegepapst echte Geschichten und Einblicke in die wahren Erlebnisse von Mitarbeitern in der Altenhilfe. Zieht euch eine frische Hose an. Wir freuen uns auf euch.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Pflegepapst-Podcast. Wie immer mit meiner bezaubernden Kollegin Lisa. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Heute eine sehr besondere Folge. Umgangssprachlich könnte man sagen, wie zieht man den Karren aus dem Dreck? Und am besten, bevor ich zu viel sage, begrüße ich unseren Gast, Herrn Axel Hölzer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Hölzer, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer Sie sind. Wir sind ja bei Stella Vitalis und Casamia hier im Podcast. Sagen Sie doch mal, wer Sie sind.
Ja, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier der Geschäftsführer und habe insgesamt jetzt 30 Jahre in der deutschen Altenpflege Rehabilitationskliniken-Szene verbracht. Marseille AG, heute im Via, Cura Maternus, Dorea Familie gegründet, mit einem Finanzinvestor zusammen und jetzt eben als krönender Abschluss Stella Vitalis Casamia.
Beim Phoenix quasi, können wir fast sagen. Aber genau. Das Geheimnis lüften wir dann. Ja, genau.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Ich glaube, es wird ein spannender Podcast. Aber wie immer kommen zu Beginn des Podcastes unsere schnellen Fragen. Herr Hölzer, ich habe da was vorbereitet. Wir gehen einmal reihum rum. Ich habe die Ehre, Ihnen die erste Frage zu stellen. Spannend. Was nervt Sie so richtig?
Ausreden.
Ja, ganz klar. Perfekt. Sie dürfen Herrn Schell eine Frage stellen. Ziehen Sie
gerne. Ich stelle Herrn
genau.
Schell eine Frage.
Wir gehen einmal in den...
Was steht immer auf Ihrem Schreibtisch?
Ein Bild von meinem Sohn und etwas Sportliches für die Fingerübungen.
Bei Herrn Hölzer hätte ich gesagt, immer eine Tasse Tee, ne?
Ja, Tasse Tee ist richtig. Ja.
Und ich würde sagen, ein Brieföffner könnte ich mir auch vorstellen, was Schweres.
Nee, ich habe eigentlich ehrlich gesagt seit Jahren keinen richtigen Schreibtisch mehr. Das heißt, ich, weil ich ja viel unterwegs bin in zwei Ländern und jetzt hier. Und insofern hat sich das jetzt nicht mehr ergeben, dass ich jetzt so ein richtiges Büro mit richtigem Schreibtisch habe. Aber jetzt kriege ich vielleicht bald einen.
Wenn wir nicht wüssten, dass Sie so Bescheidenheit vorleben, würde ich sagen, Sie lassen Post aufreißen.
Na, das wäre schön, aber die Zeiten sind lange vorbei. Ich mache es jetzt alles selber auf.
Lisa, was wollten Sie als Kind mal werden, du?
Tatsächlich immer was Soziales, wollte Erzieherin werden. Und bin jetzt bei den Alten gelandet.
Okay. Aber das war eine Sie-Frage, also was wollen Sie denn als Kind mal werden?
Eigentlich wollte ich Professor für Geschichte werden.
Ah, als Kind.
Als Kind.
Krass.
Das erklärt aber einiges. Ja. Okay, die letzte Runde. Oh, spannend, Herr Hölzer. Wenn Sie morgen inkognito in einer Einrichtung arbeiten müssten, welchen Job würden Sie übernehmen?
Also spontan, ich würde wahrscheinlich als Küchenhilfe arbeiten.
Okay.
Alles klar.
Cool. Bin ich wieder
Sie
dran?
Dürfen, genau.
Kann ich jetzt Ihnen eine Frage stellen?
Nee,
Sie
müssen mal genau.
Was war das Beste, was Sie diese Woche erlebt haben?
Ein vorausschauender LKW-Fahrer, der schon rechtzeitig gebremst hat, als mein Sohn einfach die Straße überquert hat.
Oh, Gott sei Dank.
Ja, genau.
Ja.
Welche App benutzt du am häufigsten?
Ja, das ist ganz klar bedingt, auch jobbedingt, alles, was mit Social Media zu tun hat. Instagram, Facebook, TikTok. Herr Hölzer, welche App
benutzt du? Ich eigentlich nur YouTube.
Ah, okay.
Also zum Entspannen gucke ich da viele Sachen an.
Sehr, sehr dafür haben Sie noch Zeit.
Klar, also wenn man, ich sag mal, der Tag hat ja für 18 Stunden und wenn ich jetzt 6 Stunden abziehe, dann arbeite ich vielleicht, wenn ich jetzt hier bin, sicherlich noch ein bisschen mehr, aber vielleicht arbeite ich 10, 11 Stunden und den Rest habe ich ja noch Zeit für andere Sachen.
Mhm. Ja, verständlich.
Ja. Perfekt, das war die schnelle Runde.
Wir hatten den Begriff Phoenix und wir hatten das mit der Karre aus dem Dreck. Fangen wir mal vorne an, Herr Hölzer. Sie haben das Unternehmen in Deutschland in einer Zeit übernommen, bei der Sie, ich sag mal, man könnte sagen, auch die Katze im Sack gekauft haben vielleicht oder so etwas. Aber wie hat sich das begründet? Wo sind wir gestartet, wenn wir nachher von Phoenix sprechen wollen? Können Sie von uns mal so ein bisschen abholen zum Thema nicht Vergangenheit in der Tiefe von Stella Vitalis und Casamir, aber da, wo sie eingetreten sind?
Na, ich glaube, es gibt ja ein paar Parameter, die für alle gegolten haben. Das war die Ende der Corona-Zeit. Mhm. Also die ganzen Hilfen des Staates, alle Leiharbeitsfirmen werden bezahlt, koste was es wolle, wurde gestoppt im Sommer 22. Es wurde der Tarifvertrag Pflege eingeführt, was ja sehr sinnvoll ist. Allerdings war es eben die Kunst oder die Schwierigkeit, das musste ja de facto vorfinanziert werden, weil die Zahlungen kamen erst, die Verhandlungen dafür kamen danach. Das heißt, die Unternehmen hatten gar nicht die, sagen wir mal, finanziellen Spielräume. Das hat ja dann dazu geführt, dass viele, viele auch heute ja verschwunden sind. Also 10% der Betten, Betreiber sind weg. Und dann kommen natürlich die hausgemachten Fehler dazu. Also als ich hier das Vergnügen hatte, das zu übernehmen, war das ja interessant so, dass die Belegung dieser Gruppe war 96%. Man hat aber trotzdem in jedem Jahr einen hohen Verlust gemacht. Das funktioniert natürlich nur, wenn man seine Kosten nicht im Griff hat.
Sie haben das gerade schon dargestellt, das Thema Heimsterben. Das ist ja auch das, wovor wir uns ein bisschen bewahrt haben. Beschreiben Sie doch mal, was haben Sie dann gemacht? Also wie dröselt man das auf? Es ist ja immerhin ein Unternehmen mit 2200 Mitarbeitern. Wir haben 24 Standorte und Sie kommen, ich will nicht sagen ahnungslos, aber vielleicht in dem Moment ja dann doch ein wenig unwissend, was erwartet Sie? Und jetzt muss man ein bisschen aushalten. Vielleicht können Sie auch so ein bisschen die Fähigkeit mal beschreiben, mit der man das macht. Also wie kann man mit so einer großen Unsicherheit eigentlich
umgehen? Ja, oder wie fühlt sich das an?
Mhm. Ja? Ja, nur erstmal ist es so, dadurch, hatte ich am Anfang gesagt, dadurch, dass ich jetzt schon jetzt mittlerweile 30 Jahre das mache, ist es ja nicht die erste Krise, die jetzt in diesem Markt stattgefunden hat, sondern wir hatten ja die Einführung der Pflegeversicherung, wir hatten diverse Anpassungen. Es hat immer wieder Veränderungen gegeben, manchmal intern, aber manchmal auch extern. Lehman, also sprich die Finanzkrise, hat die Unternehmen natürlich auch mit den Banken in große Schwierigkeiten gebracht. Das heißt, per se sind diese Herausforderungen nicht neu. Was natürlich dann immer wichtig ist, dass man im Kopf hat, eine, sagen wir mal, Idealorganisation, Idealabläufe. Und als ich Dorea gegründet habe, war es ja genau andersrum. Ich hatte kein Haus und hatte mir überlegt, wie muss eine Gruppe aussehen? Die hatte ja dann am Ende 70 Häuser. Wie muss eigentlich ein Unternehmen aussehen, wenn es skalierbar funktionieren soll? Und das war sozusagen, der Plan war zuerst. Hier war die Herausforderung, das Chaos war da. Wie repariert man das? Und dann ist die Antwort einfach, Haus für Haus. Wir hatten eben 7 Häuser, die Gewinn gemacht haben. Alle anderen haben eben keinen Gewinn gemacht. Also muss man Haus für Haus vorgehen und muss sich jetzt überlegen, was ist hier zu ändern. Und das hat, ja, ich habe das ja nicht Frau Juchheim und Herrn Schell immer wieder gesagt, der Anfangspunkt sind die Führungskräfte, die in der Lage sein müssen, die Dinge, die wir erreichen wollen, auch umzusetzen. Wir müssen dann auch trainiert sein, aber man muss in der ersten Stufe erstmal Leute haben, die das dann auch können und wollen. Damit fängt es eigentlich an. Mhm.
Können Sie vielleicht den Zuhörern ganz simpel erklären, wie sich so eine Einrichtung trägt?
Ja, ich glaube, das ist denkbar einfach. Mhm. Also Sie müssen heute eine Belegung, durchgehende Belegung von 90% haben, dann wechseln Sie Geld. Und Sie dürfen eben, sagen wir mal, maximal 2% Ihrer Fachkräfte dürfen von Leiharbeits kommen, maximal. Dann überleben Sie bei 90%. Wenn Sie dann höher raus wollen, dann dürfen Sie eben müssen die eigenen Mitarbeiter haben, und das bedeutet, dass man auch ein guter Arbeitgeber sein muss, dann kann man auch in diesen Zeiten, sagen wir mal, das Geld verdienen für Instandhaltung, für Wartung, für Personalentwicklung etc. etc.
Und was war das Überraschendste, wenn Sie an die Vergangenheit oder an diesen Anfangspunkt denken, was war das Überraschendste für Sie, was Sie erlebt haben? Vielleicht nicht nur, wie Sie gerade dargestellt haben, irgendwie Belegung gut, aber Kosten hoch, sondern vielleicht auch eine Eigenschaft des Unternehmens, die Sie vielleicht kennengelernt haben, sowohl positiv wie negativ?
Ich würde sagen, die Eigenschaft war eben genau, dass es kein Unternehmen war. Das heißt, es gibt oder gab keine, sagen wir mal, keine gemeinsamen Ziele. Jeder hat für sich sozusagen hingearbeitet, war auch für seine Art und Weise motiviert. Aber es gab eigentlich keine Strukturen, es gab keinen Plan. Wie gehen wir vor? Was müssen wir eigentlich machen, wenn wir es gut machen? Die 7 guten Betriebe, ich kann das immer wieder nur betonen, da lag es eben an den Persönlichkeiten, die, wenn man so will, intuitiv wussten, wie man das richtig macht. Aber es war eben keine Übertragung da auf alle anderen. Die haben es also für sich, wenn man so will, alleine gut gemacht. Aber das reicht eben nicht aus. Dann brauche ich auch kein Management, wenn das reicht.
Mhm. Genau, also sie haben quasi investiert in Führung. Ne? Mhm. Also wir sind ja alle in den Genuss gekommen.
Genau, also natürlich der erste Schritt ist eben, wir haben ja heute diese, ich glaube, das war in der letzten Wir ja auch drin, dieser Kreislauf. Mhm. Also man stellt erstmal Leute ein, die, von denen wir glauben, dass wir die Fähigkeiten haben, dass sie das heute auch unter diesen schweren Bedingungen umsetzen können. Dann werden diese Leute müssen Trainings durchlaufen, Management-Training, es gibt es mittlerweile ja auch, dann gibt es eben weiter Psychologietests, wo man dann erkennt, wo gibt es noch weitere Lernbedarfe. Das ist jetzt mit der Zusammenarbeit mit dieser Talentus GmbH. Und der dritte Schritt ist jetzt, womit wir jetzt anfangen, sind eigentlich spezifische Schulungen. Aber schulen kann ich ja nur, wenn ich weiß, wie sind eigentlich die Prozesse. Das heißt, wie Sie sich vielleicht alle erinnern, gab es im letzten Jahr dann das Organisationshandbuch. Da sind, sagen wir mal, vielleicht jetzt 80-85% der Dinge, die wichtig sind, geregelt. Den Rest müssen wir noch machen. Und darauf kann man Leute einschulen, dass sie dann wissen, ja, wie geht das eigentlich? Was muss ich hier eigentlich tun? Vorher war das immer so ein Weitersagen. Das reicht eben nicht.
Bevor wir gleich so ein bisschen den nächsten Schritt machen und auch die Gegenwart beleuchten und den Weg dahin, nochmal so, um das abzurunden, wollen die Bewohnerperspektive auch nicht vergessen. Was haben Bewohner, also wie würden Sie die Perspektive der Bewohner zum damaligen Zeitpunkt halt eben einschätzen?
Also ich glaube, die wurden, glaube ich, schon gut versorgt, aber nicht planvoll. Mhm. Das heißt, wir haben ja, das war ja ein erschwerender Faktor, den ich nicht wusste, als ich hier gesagt habe, ich mache das, dass in 22 waren die Heimaufsichten nicht unterwegs, in 23 haben sie wieder angefangen zu arbeiten und dann hatten wir im ersten Halbjahr auf einmal 10 Auflagen von den Heimaufsichten bei 23 Häusern. Das ist eine Katastrophe, nicht? Weil ja dann Belegungsstopps kommen. Mhm. Meistens ist es in diesen Fällen auch so, dass der jeweilige Betrieb eben nicht attraktiv ist. Das heißt, sie müssen die Arbeit sicherstellen mit Leiharbeit. Das ist also, erstens verdienen sie kein Geld, zweitens müssen sie auch noch Geld zusätzlich unnötigerweise investieren. Das ist eine hochgefährliche Situation gewesen, die man dann ja auch nur peu à peu, Haus für Haus, durch Austausch der Leute, sagen wir mal, ändern kann über 3-6 Monate. Mhm. Das ist ein langer Weg.
Und der letzte Schritt in das nächste Kapitel. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach für Mitarbeiter angefühlt und wie hätte es sich anfühlen müssen, dass man vielleicht nochmal sagt, weil wir wollen ja gleich auch darstellen, was haben wir wohl geschaffen, um diese Lücke zu schließen.
Ja, ich glaube, das ist natürlich absolut beängstigend, weil man merkt, um sich herum bricht alles zusammen. Es entsteht halt natürlich eine große Unsicherheit, wie geht's weiter. Und insofern ist es ja auch so, wenn man in einen Sturm gerät, nicht, braucht man halt immer einen Kapitän, von dem man denkt, dass die Chance, mit dem zu überleben, sagen wir mal, größer ist als ohne ihn. Und insofern ist es natürlich auch ein Stück weit ein Problem dieser Branche, dass es richtige Kapitäne, erfahrene Kapitäne viel zu wenig gibt. Darum sind diese Ängste dann ja auch berechtigt. Hm. Also wenn man im Sturm ist, muss man halt Entscheidungen treffen. Dann kann man nicht lange diskutieren. Dann muss man sagen, jetzt machen wir das. Und so war es ja hier letztendlich auch. Ich lebe im Grunde genommen ja von meiner Erfahrung auch zu einem großen Teil. Also die Rahmenbedingungen ändern sich, aber Erfahrungen sind ja auch da. Und die helfen einem dann, Fehler zu vermeiden, die ich vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hätte. Ich weiß einfach, dass das falsch ist. Also gehe ich gleich den richtigen Weg. Das ist einfach, sagen wir mal, ein Stück weit. Und Sie können so begabt sein, wie Sie wollen. Manche Dinge, man macht einfach automatisch Fehler und daraus lernen wir. Man sollte eben keinen Fehler zweimal machen. Das wäre schön.
Ja, ich glaube, die letzten 2,5 Jahre waren für uns alle eine Herausforderung. Aber vor allen Dingen war das auch ein Punkt, wo wir ganz, ganz viel gelernt haben. Und jetzt diesen Schwung zu kriegen in die Gegenwart. Wie ist es denn gerade?
Naja, wir haben jetzt diesen Monat werden wir 96% Belegung erreichen, was glaube ich schon deutlich über dem Markt ist. Mhm. Wir haben jetzt ja eine neue Führungsmannschaft aufgebaut bei Subway, die gab es ja auch nicht. Es gab es gab viele Bereiche nicht, es gab keinen richtigen Human Resource, es gab eigentlich kein Qualitätsmanagement, es gab kein Facility Management, es gab keinen richtigen Finanzbereich und es gab auch keinen COO bei Subway. Und jetzt haben wir eben im Grunde genommen ja diese Dinge alle aufgebaut. Wir sind jetzt gerade dabei, in den letzten Trainingsmaßnahmen auch diese Zusammenarbeit zwischen diesen entscheidenden Leuten hinzukriegen, damit auch die letzten 2-2,5% Belegung noch kommen können. Und das ist auch wieder eine standortspezifische Arbeit. Das heißt, die Leute müssen dann, also Qualitätsmanagement, Controlling, Personal, Eventmanagement muss zusammenarbeiten, um einen Betrieb am Ende sozusagen zu verhelfen, dass er die Dinge, die wir in den anderen Häusern schon erfolgreich umgesetzt hat, jetzt auch umsetzen. Weil das Konzept ist ja am Ende immer das Gleiche. Ja, also in Anführungsstrichen sehen Sie es mir nach, aber ich könnte jetzt irgendeinen anderen Namen nehmen, aber wenn Sie sagen, eine McDonald's-Filiale ist eine McDonald's-Filiale, ja, genau. Und die zeichnet sich durch bestimmte Dinge aus, können sagen, das Essen schmeckt mir nicht oder nicht, aber Sie wissen eben, wenn Sie reingehen, haben Sie eine Erwartung, die wird erfüllt. Und die ist nach meinem Dafürhalten, wir haben es vorhin auch gesagt, Bewohner, eine Anforderung am Anfang war immer, es muss erstmal sicher sein. Die Bewohner müssen bei uns sicher sein. Und danach kommt dann auch, und dass die Bewohner auch sozusagen Spaß haben und nicht nur verwaltet werden. Und da haben wir ja auch sehr viel gemacht in den letzten 2,5 Jahren. Diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein. Und dann, wie geht das Ganze? Es geht nur durch motivierte und gute Mitarbeiter. Und in die muss investiert werden. Also es muss Fortbildung geben. Es gibt mittlerweile Fortbildung für Einrichtungsleiter, für Pflegedienstleiter, für Wohnbereichsleiter. Das heißt, wir machen ja unglaublich viel. Wir machen die Mitarbeiterbefragung, Bewohnerbefragung, um zu gucken, in welchem Betrieb muss noch was geändert werden.
Mhm. Genau, Thema Mitarbeiter würde ich gerne aufgreifen. Personalmangel, Fachkräftemangel, kennen wir alles endlos. Leiharbeit, Reizthema. Was tun wir bei Stella Vitalis und Casa Mia im Hinblick auf Personalgewinnung, gerade Thema Integration?
Gut, den Ball könnte ich Ihnen jetzt zurückspielen, aber ja. Es ist halt am Ende so, dass, und ich war gestern in einem Haus, was auch viele Schwierigkeiten hatte noch im letzten Jahr. Und dann habe ich gesagt, wie läuft es denn? So sagt sie, Einrichtungsleitung, ja. Also wir kriegen unheimlich viele Spontanbewerbungen. Mhm. Ja, und das war eben damals nicht so. Das heißt, Mundpropaganda ist sehr wichtig. Sie können ja die ganz tolle Werbung machen, aber draußen wissen die Leute ja, in welchem Zustand der Betrieb ist. Mhm. Und was erreichbar ist, es gibt ja immerhin 10% der Häuser, die geschlossen haben. Das heißt, es gibt auch ein Stück weit Mitarbeiter, die regional verfügbar sind. Und da ist es dann halt so, wenn der Betrieb den Ruf hat, dass er ein guter Arbeitgeber ist, ja, dann spricht das für sich selbst. Aber wie Sie auch beide wissen, wir verlassen uns nicht darauf, sondern wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Programm für Auszubildende aufgesetzt. Wir haben 180 Auszubildende, also in jedem Betrieb im Schnitt 7 Leute. Wir haben eine Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen, die uns quasi bestimmte Fachkräfte allerdings auch qualitätsgesichert liefern mit einer Zusammenarbeit in einer Schule hier in Deutschland. Das heißt, wir versuchen sehr stark auch neben einer guten Marktposition auch zusätzliche Ressourcen uns zu erarbeiten, um uns unabhängiger zu machen von der jetzigen Lage.
Wenn man auch die Gegenwart blickt und man würde mal ein paar Werte definieren und benennen, die entstanden sind, dann muss man wissen, was war vorher, was ist jetzt. Wenn Sie jetzt die Werte benennen von Stella Vitalis und Casa Mia, was würden Sie sagen, wie sind so Mitarbeiter im Kollektiv jetzt drauf? Wie können wir uns jetzt gerade fühlen? Ist ja Konsolidierung, vorher war es Sanierung. Ich würde sagen, wir haben diesen Übergang geschafft. Da hat sich ja auch vielleicht ein Wertegerüst auch irgendwie manifestiert?
Na, ich glaube, jeder Betrieb, der heute so da ist, ich glaube, die Mitarbeiter, die Führung kann stolz darauf sein, dass sie heute eine gute Arbeit machen und dass man die auch nachweisen kann. Weil für mich ist ja immer so, ich mache es mir dann relativ einfach, ich sage, warum soll ich jetzt einem Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter sagen, ob er eine gute oder schlechte Arbeit gemacht hat, kann ich gar nicht so genau beurteilen, aber ich befrage einfach meine Mitarbeiter und ich befrage meine Bewohner, wie sie die Arbeit finden. Und wenn die sagen, ja, also das ist eigentlich im Schnitt bei uns jetzt eine gut, sehr gut wäre noch besser. Gibt auch Barbetriebe, die das schaffen, auch unter den Rahmenbedingungen schaffen. Und das Ziel ist natürlich, dass alle Bewohner, alle Mitarbeiter sagen, wir sind sehr gut. Daran arbeiten wir jetzt auch. Und deswegen glaube ich, kann jeder Mitarbeiter sagen, guck mal, wir machen eine gute Arbeit. Jeder Bewohner sagt, ich bin hier bei euch zufrieden und empfiehlt es möglicherweise über seine Verwandten auch Dritten. Und das ist toll, wenn wir, ich habe vor kurzem einen Betrieb gesehen, das ist ein Einzelunternehmer, aber der macht das eben auch 30 Jahre und hat die Mitarbeiter, es gibt Wartelisten von Mitarbeitern, die bei ihm arbeiten wollen. Es gibt Listen von Bewohnern, die bei ihm wohnen wollen. Das ist natürlich meine Traumvorstellung, dass uns das überall gelingt.
Es hört sich zumindest so an, dass wir auf einem guten Weg sind, auch dieses Zielbild halt irgendwie zu erreichen. Ich muss einfach mal so vorwurfsvoll fragen, vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber warum, vielleicht gesellschaftlich, aber auch warum fühlt der Mitarbeiter das anders? Also warum ist es so schwierig, diese Granulierung hinzubekommen, dass man halt wirklich in der Praxis halt auch das so fühlt? Weil deswegen haben wir den Podcast halt auch und möchten ja auch erzwingen, das bringen Sie auch gut auf den Punkt, wie es eigentlich tatsächlich aussieht. Und jetzt, wie kriegen wir die Granulierung hin, dass auf dem Wohnbereich, dass die Menschen aufhören, das als schwer und schlimm und angstvoll zu empfinden und auch daran glauben, dass er was.
Ja, ich glaube, jeder muss erstmal grundsätzlich, ist es doch so, wir machen eine Arbeit, ich kann es nur für mich sprechen, die ist eben gesellschaftlich sehr wichtig. Die war lange schlecht beleumundet. Ja, nach dem Motto, wie kann man nur ins Pflegeheim gehen? Ich bin eben der Ansicht, es ist besser, im Pflegeheim zu sein, als ambulant alleine zu Hause zu sitzen, keine Verwandten zu haben, keine Treppe im Haus zu haben und da gefangen zu sein.
Kein Spaß, ne?
Und man muss auch mal ein Stück weit, und das ist ein bisschen das, sagen wir mal, ein Phänomen, sag ich mal, jetzt in Europa oder in Deutschland. Bei uns ist das Glas immer mal halb leer und nie halb voll. Und ein Stück weit, dann sagen wir immer, wenn irgendetwas ist, dann sehen wir häufig als Menschen erstmal das, was nicht gut ist und nicht das, was gut ist. Und das hat was mit der eigenen Einstellung zu tun. Ja, ich kann jeden Tag rumlaufen und kann sagen, ja, das Wetter ist schlecht und jetzt haben wir eben die volkswirtschaftliche Situation, die ist so und so und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das Leben ist ja anders. Wir gestalten, wenn wir auch an die Zukunft, also davon überzeugt sind für uns und für unsere Kinder, dass die Zukunft positiv ist und dass auch unsere, jetzt der Rückblick zu der Geschichte, was glauben Sie, was die Leute im Mittelalter gedacht hätten, wenn sie uns heute sehen mit unseren Möglichkeiten? Was hätten die wohl gesagt, wie toll das Leben heute ist und wie nehmen wir es heute wahr? Verstehen Sie? Und dann müsste man ja sagen, dann hätten sich die armen Menschen im Mittelalter ja alle umbringen müssen kollektiv, weil es ja ach so fürchterlich war. Und es war auch im Vergleich fürchterlich. Also wir erkennen häufig nicht, in welch glücklichen Zeiten wir leben, finde ich.
Genau, es ist quasi dieser positive Filter, genau. Ne, der uns ja auch seit über einem Jahr, anderthalb Jahren so ein bisschen eingetrichtert wird, der tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, viel bewirkt, kann ich nur selbst bestätigen. Mhm. Gucken wir in die Zukunft, Herr Hölzer. Ich frage einfach mal, was bedeutet denn gute Pflege für Sie morgen?
Naja, gute Pflege bedeutet erstmal für mich, dass wir das, was wir heute als Anspruch haben, auch wirklich überall umsetzen. Und wenn ich die Menschen sozusagen sehe, die da leben, dann erwarten die ja von uns natürlich, dass sie gut versorgt werden. Sie erwarten aber auch, dass wir uns um sie kümmern, dass wir uns Gedanken machen, dass wir da sind. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir, sag ich mal, 20% mehr Leute hätten, wenn wir sie denn fänden. Aber ich bin sogar überzeugt, wir würden sie wahrscheinlich sogar finden. Aber werden sie bezahlt? Das heißt, wir müssen auch sehen, welche Rahmenbedingungen sind denn gesellschaftspolitisch überhaupt umsetzbar? Und das ist ja eine Frage an uns alle. Wollen wir noch weiter höhere Lohnnebenkosten sozusagen bezahlen? Und ich gehe einen Schritt weiter und sage, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke und meine Generation, die Babyboomer, jetzt sagen wir mal in 5 Jahren in Rente gehen, dann fehlen diesem Land 5 Millionen Beitragszahler. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie wird es denn dann organisiert in einem Land, wo man dann sagt, nee, wir wollen keine Ausländer haben? Ja, also das sind tatsächlich die richtigen Herausforderungen. Dagegen geht es uns doch jetzt heute, so gesehen, doch Gold.
Definitiv. Wir nehmen nochmal den Faden auch auf. Sie haben den Filialbetrieb angesprochen mit dem McDonald's-Beispiel und sagen, hey, eins der wichtigen Ziele für die Zukunft ist, dass wir auch in jeder Einrichtung das, was Sie auch gerade gesagt haben, erreichen. Das nächste ist, dass wir uns um das Personal kümmern, dass man sagt, okay, die müssen trainiert werden. Wir haben das Thema Ausbildung. Und
wir müssen auch wissen, was in 3 Jahren, wo holen wir unsere Mitarbeiter in 3 Jahren her? Und da ist es eben, sind junge Leute sind in jeder Hinsicht gut, weil sie sozusagen ja auch die Zukunft. Ne? Ich habe 3 Kinder, das ist die Zukunft, sind die Kinder. Also möchte ich gerne, dass diese Kinder sozusagen auch eine positive Zukunft haben. Und das betrifft auch diese Betriebe, weil es ist ja auch für die alten Leute wichtig, dass es diese Kommunikation zwischen Jung und Alt gibt. Ja, so, und total, ja. Das, glaube ich, das müssen wir versuchen hinzukriegen.
Bevor wir den technischen Part noch einmal nehmen, wie das eigentlich unterstützt oder was dafür benötigt wird, wenn man mal so einen Ausblick dafür bekommt, alle schreien Digitalisierung, KI. Noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist, vielleicht können Sie noch mal hervorheben, was sind denn aktuell unsere USPs als Unternehmen?
Naja, ich glaube tatsächlich einmal...
Oder was sind USPs?
Ja, was sind die USPs? Also ich glaube erstens, dass wir mittlerweile gute, in Anführungsstrichen, Manager haben, die trainiert sind, die wissen, was man macht und was man nicht macht. Dass wir eine Organisation, ein Rückgrat haben in einer klaren Organisation, die dann optimale Ziele optimal überhaupt arbeiten kann. Das sichert am Ende die Belegung, das sichert am Ende auch das Überleben jedes einzelnen Standorts. Das ist das eine. Das zweite ist die Zukunft. Also unsere Mitarbeiter heute sollen zufrieden sein und wir müssen an die Mitarbeiter von morgen denken, damit wir wissen, auch in 3 Jahren können wir einen Standort, wo auch immer jetzt heute ist, deutschlandweit belegen. Und man hat mir am Anfang gesagt, nein, wir finden keine Leute in Nordrhein-Baden-Württemberg. Jetzt haben wir mittlerweile das Problem gehabt, dass wir sogar zu viele Leute hatten, nicht? Weil man einfach gesagt, Mensch, das ist ja wunderbar. Dann hat man mir gesagt, es gibt sie nicht in NRW. Dann hat man mir gesagt, es gibt sie nicht in Schleswig-Holstein. So, ich glaube, es gibt sie da, wo die Bedingungen gut sind und gibt sie da nicht, wo die Bedingungen nicht gut sind. Also müssen wir sicherstellen, dass die Bedingungen überall gleich gut sind oder gut werden. Das ist die Aufgabe.
Mhm. Zukunft. KI.
Ja, KI ist ja nur, ja, KI, wissen Sie, ist ja ein Schlagwort erstmal. Niemand von uns hat etwas dagegen, wenn wir effizienter arbeiten. Das heißt also, einfach schneller und intelligenter sind mit Technik, sonst würden wir heute nicht alle mit unseren Handys rumlaufen. Und die nutzen wir alle sehr gerne. Und KI ist auch nach meinem Dafürhalten in unserer Branche auch gar keine Bedrohung, sondern wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass es bestimmte Herausforderungen gibt. Wir müssen halt Prozesse, die heute Menschen machen, müssen wir versuchen, sozusagen möglicherweise in Zukunft mit weniger Menschen trotzdem machen zu können. Und dafür gibt es intelligente Lösungen. Und das muss natürlich dann auch entsprechend mit den Behörden abgesichert werden und. Aber es ist ja klar, dass Deutschland, insbesondere Deutschland, eben mit einer rückläufigen Bevölkerung zu tun hat. Also müssen wir uns überlegen, wie versorgen wir denn die alten Leute in 5 Jahren, wenn es sie denn nicht gibt oder wenn die Belastungsgrenze der Deutschen ist, wir wollen nicht noch mehr Ausländer haben. Dann müssen wir uns ja was einfallen lassen.
Ja, richtig.
Wir müssen die Menschen versorgen.
Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt die Frage stellen, investiert doch mal, Herr Hölzer, in Digitalisierung. Warum ist das nicht so einfach?
Naja, die Grundlage ist erstmal, dass man seine eigenen Prozesse gut kennt, die wir heute haben. Und dann kann man anfangen, die umzusetzen in etwas Neues. Und wir haben jetzt ja gerade jemanden dazu gewonnen, der die Verantwortung für den Bereich IT übernimmt. Allerdings nennt man sich dann Chief Digital Officer, soll also bedeuten, dass es was anderes ist. Aber letztendlich ist es ein Transformator mit diesen technischen Möglichkeiten, die mit unseren pflegefachlichen operativen Erkenntnissen so zu mergen, dass wir sozusagen das Gleiche erreichen, aber vielleicht schneller und einfacher auch für die Mitarbeiter.
Vielleicht macht es noch Spaß. Das Thema Gesundheit haben wir noch gar nicht so beleuchtet. Aber wenn wir auch an die Zukunft denken, es gibt so Technostress auf jeden Fall so als Begriff. Gibt ja mittlerweile für alles irgendwie einen Begriff. Aber wie würde man wohl sagen, bei dem aktuellen Zustand von Pflegeeinrichtungen, auch mal losgelöst von unserer Gruppe, hat sich ja noch keiner hervorgetan als das digitale Unternehmen. Und selbst wenn man jetzt das mal digital einpflanzt, wie sieht denn eigentlich der Prozess aus zwischen wir starten damit und wir wollen was erreichen? Weil da ist nicht nur das Kaufen und Einführen von Komponenten, sondern sondern halt auch das Bewahren davor, die Mitarbeiter mitzunehmen, damit umzugehen. Mhm.
Gut, also ich glaube, mir das ist ja eine spontane Reaktion. Also meine Kinder sind eben, die sind jetzt alle so Anfang, Mitte 20, mhm. die sind halt eben mit Technologie, mhm. mit Computern aufgewachsen. Das heißt, für junge Leute ist das gar kein Problem. Ja. Das heißt, sie sind damit und die Dinge verändern sich. Und es gibt gleichzeitig viele alte Leute, die sagen, nee, ich kann Electronic Banking, kann ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht so. Das heißt, man muss immer Menschen mitbringen. Also Technologie, weiß ich, vor 200 Jahren sind wir eben mit der Pferdekutsche durch die Gegend gefahren. Heute, also deswegen, Technik und Veränderung ist das Normalste sozusagen, was in der menschlichen Entwicklung passieren kann. Und ich habe ganz am Anfang meiner Tätigkeit in der Branche gelernt von Ulrich Marseille damals, also gesagt, das ist eben, also eher sarkastisch, ironisch, aber die Altenpflege ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Das heißt also, was wir hier machen, und dann hatten wir den damaligen Bundessozialminister Norbert Blüm, der war bei uns im Aufsichtsrat, und der hat immer gesagt, für diesen Beruf braucht man ein gutes Herz und eine ruhige Hand. Weil das ist im Kern nämlich immer noch das, was wir brauchen. Wir brauchen Empathie, um diese Arbeit für alte Menschen zu machen. Und die Technik hilft uns nur. Die ersetzt nichts, die hilft uns, weil wir machen am Ende etwas sozusagen Mensch zu Mensch. Ja, und ich sehe hier auch keine Roboter rumfahren, die jetzt die alten Leute versorgen muss. Sehe ich überhaupt nicht. Ja, die können vielleicht irgendwie in der Küche, ich glaube hier in Düsseldorf gibt es ein Restaurant, da können sie hinsetzen, dann fährt so ein Roboter rum, der bringt ihnen ihr Essen. Na gut, aber das Essen kochen tut ja wohl immer noch der Koch.
Ja, oder auch Sprache.
Oder gefällt mir das, dass der rumfährt? Ja, wenn er da alleine wäre, würde es mir nicht gefallen. Aber es wird ja von dem Roboter, dann kommt die Person, gibt es rüber. Also insofern, ich glaube, wir brauchen keine Angst davor haben, dass wir als Menschen hinterher nicht mehr vorkommen. Also ich jedenfalls sehe das nicht.
Ja, das ist eine sehr gute Einschätzung.
Genau, das ist, glaube ich, auch mal wichtig für die Zuhörer. Pflege ist tatsächlich, glaube ich, ein Bereich, wo der Mensch sehr wichtig ist.
Absolut.
Ne? Es wird, ob es sprachgestützte Dokumentation ist, um einfach Zeit zu gewinnen.
Das
genau,
ist alles
Zeit
alles
zu gewinnen für genau. die es hauptsächlich betrifft.
Sie hatten ja vorhin gesagt, es gab einen jungen Mann hier, der hier war, der gesagt hat, ja, ich tauche und ich nehme alles Mögliche in Kauf und ich komme eben im Bus und dann dauert es Stunden und so. Ja, früher sind die Leute in Afrika, laufen die Leute zur Arbeit. Mhm. Ja, weil es eben nicht anders geht. Ja, wir haben alle unser Auto. Prima, wunderbar. Aber das heißt, die Technik ist eigentlich nur eine Erleichterung. Und wir Menschen sind zu viel mehr in der Lage, als wir denken. Wir müssen einfach nur an die Zeit der beiden Weltkriege in Deutschland zurückdenken, was die Menschen dort ertragen haben und wie unser Leben heute ist. Aber wir vergessen das eben, als wenn es das nie gegeben hat. Man muss sich nur auch mal mit seinen Verwandten unterhalten oder den Leuten, die heute im Altenpflegeheim sind, was die denn noch erlebt haben, die jetzt heute 80, Mitte 80 sind. Die haben noch ganz andere Bedingungen. Die haben alle noch, die wissen noch, wie es gewesen ist, dass man gehungert hat, dass es nichts zu essen gab. Ja, und das kriegen sie raus, wenn sie mit den Leuten sprechen, mit ihren eigenen Verwandten sprechen. Genau. Dann wissen sie das, wie gut es uns heute geht.
Genau, die haben den Wandel mitgemacht und heute sitzen die an Tablets und gehen damit selbst um.
Ganz, ne? Genau.
Also es ist halt eine stetige Weiterentwicklung, wovor man keine Angst haben muss. Wenn wir das alles zusammenfassen, Herr Hölzer, wo sehen Sie denn Stella Vitalis und Casamir in 5 bis 10 Jahren oder was sind Ihre Ziele?
Naja, erstens ist es ja so, dass wir hier in dieser Unternehmensgruppe, das ist auch vielleicht mal eine Gelegenheit, das zu sagen, die Gesellschafter dieses Unternehmens sind seit 20 Jahren die gleichen. Das sind eben Herren, die sich sozusagen sehr, sehr zurückhalten und keine große Präsenz wünschen.
Eine Familie, ne?
Das ist eine Familie, die eben, sagen wir mal, über mehrere Generationen schon Dinge in verschiedensten Bereichen macht und das sozusagen von Generation zu Generation weitergibt. Und diese Familie hat eben auch schon vor einigen Jahren in weitere Expansionsmöglichkeiten investiert, im Sinne von, wir haben Grundstücke dort gekauft und die sollen jetzt auch entwickelt werden. Natürlich, weil man ja jetzt sagt, jetzt haben wir ja eine Voraussetzung, dass wir sehen, wir machen das erfolgreich und dann möchte man auch gerne weiter in diesen Bereich investieren. Und es gibt sicherlich auch andere Bereiche im, sagen wir mal, Modifikationen des Themas Altenpflege. Es gibt betreute Wohnkonzepte mit ambulanter Pflege. Es gibt also verschiedene Dinge, sich, sagen wir mal, in die Breite weiterzuentwickeln. Und die werden auch alle, sagen wir mal, geprüft und untersucht. Und insofern würde ich mal sagen, Stella Vitalis Casamir wird sicherlich ein Unternehmen sein, was weiter in diesem Bereich expandiert und möglicherweise auch nach links und nach rechts in andere Felder reingeht, weil der Gesundheitsbereich eben sozusagen die Domain ist, wo man sich wohlfühlt. Und das ist ja am Ende ein Familienunternehmen. Das heißt, die Familie sagt, das machen wir, jetzt machen wir es Gott sei Dank endlich wieder erfolgreich und dann wollen wir auch weitermachen. Mhm. So ist eigentlich die Message. Mhm. Und wissen Sie, höher, größer, weiter, habe ich früher alles gemacht, interessiert eigentlich nicht. Wir müssen gesund wachsen und jeder Betrieb für sich alleine muss eben sozusagen gut und erfolgreich sein. Und dann ist die Geschwindigkeit, hängt davon ab, ob das geht.
Qualität vor Quantität, so genau. Klingt es. Und das, ich nehme auch sehr viel Sicherheit wahr, die wir genießen können bei dem, was wir geschafft haben. Ich glaube, jetzt ist auch klar, der Karren ist aus dem Dreck und Phoenix steht in den Startlöchern. Zumindest wirkt es so. Ich finde, das darf mein letzter Abschlusspunkt sein. Aber das letzte Wort haben Sie, Herr Hölzer. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Mitarbeiter des Unternehmens Stella Vitalis und Casamia sind, was ist so Ihre Botschaft an?
Ja, ich glaube auch, sag ich mal. Ich habe das zwar nicht, ich habe ja vor kurzem gab es ja ein Schreiben an die Führungskräfte und dann gab es die Wir. Und ich denke mal, rückblickend ist es vielleicht dann so, dass man denkt, das war wie so ein Albtraum. Ne? Man hat also jetzt wird irgendwie morgens wach und sagt, Mensch, das kann eigentlich gar nicht, das hat erst gar nicht stattgefunden. Wenn das dann so ist, dann soll es uns ja alle freuen, dass wir sagen, ja, jetzt gucken wir nach vorne. Und es wird auch immer noch Probleme jeder Tag geben. Aber es gibt mittlerweile eine gute Mannschaft und Probleme sind ja dafür da. Also in meiner Religion sagt man, Probleme kriegt der oder Herausforderungen kriegt der, der sie auch handeln kann. Ja, und deswegen, und dann gibt es einen berühmten Rabbiner, der hat gesagt, herzlichen Dank, dass ich dieses neue Problem habe. Es ist eine Gelegenheit für mich, sozusagen das Problem zu lösen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine philosophisch richtige Einstellung, zu sagen, oh Gott, ein Problem. Nein, die Menschheit, so funktioniert sie. Wir kriegen die Herausforderung, wir sollen sie lösen. Mhm. Und diesen Optimismus würde ich gerne sozusagen weitergeben.
Sehr schön.
Gemeinsam.
Genau.
Lisa, danke, dass du wieder so hervorragend unterstützt hast.
Gerne.
Danke. Und Herr Hölzer, herzlichen Dank, dass Sie unser Gast gewesen sind.
War mir eine Freude.
Vielen Dank.
Tschüss zusammen, vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt hier beim Pflegepapst-Podcast in der Kooperation mit Stella Vitalis und Casamia. Auf der Homepage pflegepapst.com könnt ihr euch nicht nur informieren, sondern findet dort halt eben auch ein Bewerbungsformular, bei dem ihr innerhalb von 2 Minuten eure Bewerbung an uns richten könnt und wir werden uns bei euch melden. Die Mission Altenhilfe braucht halt eben Mitstreiter und sollte das auch eben verstehen. Und dann freue ich mich, auf Instagram von euch zu hören und den Podcast findet ihr auf allen euch lieben Plattformen, ob Spotify oder Apple, Deezer, Amazon. Also Leute, haut rein und bis bald.